sagen wir, dass du würdig bist. Du bist das Lamm, das in dem selber hergegeben hat für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und sagen, du bist würdig, alle Anbetung zu bekommen. Herr, ich danke, dass du da bist, in der Gegenwart Heiliger ist. Und ich danke dir, dass du reden willst. Herr, ich danke, dass du, Herr, unsere Herzen vorbereitest. Herr, ich danke dir, dass dein Wort auf guten Boden fällt, dass viel Frucht daraus kommt heute Abend. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Ohren aufmachst, dass wir deine Stimme hören können. Danke, Heiliger Geist. Amen. So, es wurde schon richtig Werbung gemacht und Erwartungen hochgeschraubt. Und ich hoffe, du hast nicht jetzt die Erwartung an mich, sondern die Erwartung an Jesus und den Heiligen Geist. Dann ist nämlich richtig, weil es geht um ihn heute Abend. Es geht um Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Und heute Abend wird es ein bisschen herausfordernd. Ich hoffe, das ist okay. Aber das Ziel ist, dass du voller Freude und Frieden nach Hause gehst und dass du vielleicht auch ein paar Entscheidungen heute Abend triffst. Das ist, was ich für heute Abend habe. Und wir werden uns eine Bibelstelle genau angucken. Und die steht in Johannes. Wir studieren ja gerade Johannes. Soweit sind wir wahrscheinlich noch nicht. Aber macht nichts. Wir steigen ein in Johannes 12. Die Verse 23 bis 26 und ich lese aus der Hoffnung für alle, weil da ist es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, welche du normalerweise liest, welche Übersetzung. Manchmal hat man so Verse im Ohr, die gehen dann so runter wie Butter, aber man denkt nicht so drüber nach. Deswegen lese ich jetzt aus einer anderen, als was ich normalerweise lese. Hoffnung für alle. Er sagte ihnen, also er, Jesus, sagte ihnen, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Darum geht es heute Abend. Und Gott hat jedem von uns was total Kostbares anvertraut, ein riesengroßes Geschenk, und das ist dein Leben. Das ist ein Geschenk von ihm, und das ist dieses Weizenkorn, um das es in dieser Stelle geht. Das ist dein Leben. Und du bist zu einer bestimmten Zeit geboren worden, in einem bestimmten Ort. Dazu hattest du keinen Einfluss. Also man konnte nicht sagen, ich möchte gerne dort und dort, zu der und dem Jahrhundert oder so geboren werden, sondern das ist außerhalb von deiner Entscheidungsgewalt passiert. Aber Gott hat auch jedem Einzelnen von uns ein Maß gegeben von Zeit, Lebenszeit. Man weiß nicht, wie lange das Leben jeweils immer geht. Er hat dir ein Maß gegeben von Fähigkeiten, von Gaben, die er in dich reingelegt hat. Und er hat dir auch ein Maß an Ressourcen gegeben. Also all die Sachen sind, sagen wir mal, auf deiner Habenseite. Die hast du von Gott anvertraut bekommen, damit du damit was machst. Ja? Mit deiner Zeit, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben. Das ist ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Und weil es ein Geschenk ist, darf man natürlich darüber frei verfügen. Sonst wäre es kein Geschenk, sondern, keine Ahnung, zur Verfügung gestellte irgendwas. Aber jetzt, das ist ein Geschenk, das heißt, du darfst es nutzen und frei darüber verfügen. Aber Gott hat einen Plan mit dem Leben von jedem Einzelnen von uns. Das ist ein Masterplan, das haben wir auch, wenn wir den Next Step Kurs gehen, hören wir das. Gott hat einen guten Plan, einen Masterplan für unser Leben. Für jeden einzelnen Tag gibt es den, und weil Gott durch und durch gut ist, ist auch der Plan durch und durch gut, ja, weil es seinem Charakter entspricht, wie er ist. Und er hat gute Gedanken über dein Leben und über dich, und er liebt dich mehr als jemals jemand dich geliebt hat und auch jemals lieben wird. Das ist schon mal die Grundlage. Also das ist die Basis, von der wir starten, okay? Gott hat dich beschenkt, er liebt dich total, er hat einen guten Plan. Die Sache ist aber, dass wir Menschen diesen Plan nicht wollten. Also keiner von uns, das ist genau, was passiert ist beim Sündenfall. Wir haben gesagt, nee, eigentlich will ich selber entscheiden, was gut für mich ist. Und wir haben uns von Gott abgewandt und gesagt, ich will deinen Plan nicht, ich entscheide selber, was der Plan ist und wie wir das Ganze machen. Und seitdem versucht eben jeder Mensch, sein Leben allein zu meistern und zu bestimmen, nämlich ich bestimme über mein Leben. Und ihr kennt vielleicht das Bild, das kennen zumindest alle, die den Next Step Kurs gemacht haben, oder das grüne Büchle kennen. Das können wir gleich mal kurz einblenden. Genau, das sind diese beiden Bilder. Da ist der Thron, der in der Mitte ist. Und einmal ist es so, auf der linken Seite, von euch aus gesehen, auf der linken Seite ist eben, was normalerweise ist, nämlich dass unser Ich auf dem Thron sitzt und da drum sind diese ganzen Punkte, die repräsentieren unser Leben. Das sind eben mein Herz, mein Verstand, mein Wille, meine Zeit, meine Prioritäten, meine Ziele, meine Hobbys, mein Urlaub, meine Wohnsituation, mein Besitz, meine Familie, Beruf, Wahl des Partners und so weiter. Und das bestimme ich, deswegen sitze ich auf dem Thron. Ja? Jesus ist auch noch da, aber außerhalb davon. Was passiert, wenn ich mein Leben Jesus gebe? Da sagen wir eigentlich, ja, ich sehe ein, dass das eine falsche Entscheidung war. Ich möchte zurück in den Masterplan kommen. Ich sage, okay, na, dein Plan ist besser und du darfst jetzt auf dem Thron sitzen. Und all diese Bereiche des Lebens richten sich auf Jesus aus. Und das Ich ist immer noch da, das ist nicht irgendwie weg, sondern aber es ist untergeordnet unter die Herrschaft Jesu. Und das ist, was wir Bekehrung nennen. Das ist, was bei der Bekehrung passiert. Dieser Wechsel, wo das Ich runterkommt und Jesus auf den Thron kommt, okay? Für alle, die sagen, okay, was ist eigentlich eine Bekehrung? Das ist es. Und oft ist es leider bei uns so, dass wir erst erleben müssen, dass wir unser Leben an die Wand fahren, bis wir bereit sind, das zu wechseln. Und deswegen, viele von uns haben sich vielleicht da bekehrt, wo wir am Nullpunkt von unserem Leben waren, weil wir gemerkt haben, ich krieg's eigentlich nicht auf die Reihe, mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich habe selber bestimmt und es hat mich nirgendwo hingebracht. Ich möchte eigentlich Jesus mein Leben anvertrauen und er gibt uns eine zweite Chance und das ist, was Jesus tut. Jetzt sind natürlich viele von uns auch schon bekehrt, auch schon länger bekehrt und sagen, okay, das weiß ich alles, ist mir jetzt nicht neu, aber das Ich kann trotzdem noch ein Problem darstellen so in unserem Leben. Das Ich, damit ist gemeint, die alte rebellische Natur, unsere alte Natur, die von Gott unabhängig ist. Es ist unsere Natur, die alles hasst, was Gott liebt und alles liebt, was Gott hasst. Ja, das ist unser altes Ich, unser Fleisch, ja, was es nicht möchte. Und was passiert mit diesem Ich? Was sagt Gott, was muss mit diesem Ich passieren? Es muss sterben. Und deswegen heißt meine Predigt Sterben für Anfänger. Okay? Wir machen heute Sterben für Anfänger, wie das funktioniert. Die Frage ist nämlich, sterbe ich schnell oder sterbe ich langsam? Also stirb langsam oder stirb schnell? Ist es meist angenehmer, schnell zu sterben als langsam? Weil nämlich dieses Ich hat schon ein Urteil bekommen. Und das lesen wir in Galater 2, Vers 19. Ich lese auch nochmal aus der Hoffnung für alle. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und was damit nicht gemeint ist, ist, dass wir jetzt irgendwie keinen Willen mehr haben oder auch unsere Meinung nicht mehr zählt vor Gott, dass wir die auch nicht mehr haben dürfen, eine eigene Meinung. So ist Gott nicht. Er hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern wir haben eine Persönlichkeit, wir haben Dinge und die sind wichtig, die sind auch Gott total wichtig, unsere Persönlichkeit. Was sterben muss, ist unser von Gott unabhängiges Wesen. Das ist das, was sterben muss. Und jetzt haben wir dieses Weizenkorn, geht ja um dieses Weizenkorn und die Frage ist, wohin sähe ich das? Ich kann es in zwei Böden säen. Das eine ist mein eigenes Ich, mein Leben, da kann ich es reinstecken. Oder aber ich kann es in Gottes Reich säen. Also das ist genau, was da gemeint ist, dann stirbt es, dann fällt es in den Boden und soll viel Frucht bringen. Jetzt die Frage, okay, was ist eigentlich das Reich Gottes? Hört sich mal so ein bisschen abstrakt an. Was haben wir jetzt gemeint? Und Reich Gottes heißt Hebräisch Malkut und Griechisch Basileia. Und das drückt eigentlich die Königsherrschaft aus. Also sagt, es ist eine Königsherrschaft, es ist ein Herrschaftsbereich und es ist der Herrschaftsbereich Gottes. Es ist die Königsherrschaft Gottes. Und Gott ist König über das ganze Universum. Er hat alle Macht. Er ist Gott über alle Götter. Er ist der König aller Könige. Er ist derjenige, der regiert. Das ist erstmal ein Fakt. Der ist da. Ob du das anerkennst oder nicht, das ist aber Fakt. Gott ist König. Aber wenn wir sagen, dass ich unter der Herrschaft Gottes lebe, dann heißt es, ich eben mich Gott unterordne und ihm mit Freuden diene, weil er mein König ist. Ja, weil er sagt, okay, das ist mein König und dem diene ich, unter dessen Herrschaft möchte ich leben. Und wer ist der König von diesem Königreich? Jesus ist der König von diesem Königreich. Und man kommt rein in dieses Königreich, in dem man von Neuem geboren wird. Ich sage so ein paar Sachen, die den meisten von uns total klar sind. Ich sage es dir trotzdem, weil sie wichtig sind, wenn wir darüber sprechen, wo denn unser Leben reingesät werden soll, damit wir verstehen, um was es da eigentlich geht. Man kommt eben in das Reich, in dem man an Jesus glaubt. Und es gibt einen Ort, wo das Reich Gottes ganz praktisch anfassbar wird, weil es ist nicht irgendwie abstrakt vorgestellt, sondern das muss ja irgendwo real werden. Und wo wird es real? Es wird in der Gemeinde real. Ja, es ist die Gemeinde ist sozusagen die Repräsentanz von diesem Königreich auf der Erde. Wenn Jesus wiederkommt, wird es überall sein, aber jetzt ist es gerade auch eben in der Gemeinde gegenwärtig. Und eben das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sagt Römer 14, Vers 17, sondern aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, was sehr cool ist. Und das Reich Gottes kennt dann sich auch dadurch, dass da Wiederherstellung ist, Befreiung, Heilung, alles, was wir hier auch erleben, wenn wir hier reinkommen, auch in Gemeinde, wenn wir ins Reich Gottes kommen, dass unser Leben wiederhergestellt wird, dass wir ein neues Leben haben, dass die ganzen Zeugnisse, die wir vorhin gehört haben, sind Auswirkungen davon, was passiert, wenn wir ins Reich Gottes kommen, dass wir eben ein neues Leben bekommen. Also ich bin dir dankbar für das neue Leben, was ich in dir habe, und das ist genau eben das, was da passiert. Und das Ziel ist, diesen Herrschaftsbereich auszubreiten, bei Menschen, die gerettet werden, an Orten, die verändert werden. Und dieses Königreich funktioniert nach ganz anderen Prinzipien, als die Welt funktioniert. Heidi Baker nennt es immer Upside-Down-Wege, also dass es genau umgekehrt ist, wie normalerweise in der Welt die Dinge funktionieren. Und Derek Prince nennt es so, aber das ist das Prinzip des Lebens im Reich Gottes. Es lautet, mache die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden zum obersten Ziel deines Lebens. Gehorche dem, was Gott dir sagt, und tu, was er dir sagt. Und Gott wird sich um deine irdischen Belange kümmern. Das ist deine Verheißung. Gerade das auch, was Judith gesagt hat. Ja? Tracht zuerst nach Gottes Reich, und dann wird euch alles andere zufallen. Das ist, was er sagt. Die Prinzipien der Welt sehen ein bisschen anders aus. Sagt nämlich, hör auf deine Bedürfnisse. Tu das, was dir gut tut. Das soll deine oberste Priorität sein. Erst kommst du und dann kommen alle anderen. Du musst nach dir selber schauen, dass du nicht zu kurz kommst, sondern du musst sagen, das Beste rausholen, es genießen, das Leben genießen. Und dann hast du ein richtig cooles Leben. Was sagt das Reich Gottes? Das ist was ganz anderes, nämlich sagt, wer groß sein will, soll ein Diener sein von anderen. Das ist völlig umgedreht zu dem, was normalerweise in der Welt üblich ist. Oder Gott beruft eben nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Also es ist gar nicht so richtig wichtig, was du mitbringst, sondern was Gott mit deinem Leben machen kann. Und deine Wege zum Ziel sind ein bisschen anders als unsere. Das steht auch in Sprüche 3. 5 bis 6, vertraue den Herrn von ganzem Herzen und verlasse nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, er wird deine Pfade ebnen. Das heißt, der Weg zum Ziel ist manchmal ein ganz anderer, als man sich vorstellt, aber wenn ich ihm vertraue, komme ich dort an. Auch wenn ich selber das nicht verstehe, warum oder wie ich dorthin komme. Und eben das auch, was Judith gerade in ihrer Opferpredigt gesagt hat, kümmere dich zuerst um Gottes Reich und er wird sich um all deine Bedürfnisse kümmern. Das ist völlig konträr zu dem, wie die Welt tickt. Ganz anders, genau das Gegenteil. Also jetzt haben wir geklärt, was das Reich Gottes ist und was es ausmacht. Jetzt ist noch die Frage, okay, was mache ich jetzt mit dem Samenkorn? Was mache ich mit dem Weizenkorn? Mit meinem Leben, wo sehe ich das rein? Und ich lese mal die Anfangsstelle, weil wir gucken uns das ein bisschen nochmal an. Also ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, so soll er auch sein. So. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und ich habe mir so überlegt, was sind eigentlich so Kennzeichen, dass du dein Weizenkorn noch festhältst und nicht bereit bist zu säen, weil es ja, darum geht es ja auch heute Abend. Und ich habe auch so ein paar Sachen, die ich auch von mir selber kenne, aufgeschrieben, weil ich predige jetzt ja nicht irgendwas, weil ich so toll bin, sondern weil ich selber das kenne, ja. Und Gott mich genauso darum gebeten hat. Ein Kennzeichen ist, du empfindest alles, alle Dinge, um die Gott dich bittet, als eine Zumutung. Es ist eine Zumutung, was du von mir willst, ja. Und du erzählst jedem, wie schlecht es dir geht und was, wie krass du arbeiten musst und wie krass das gerade ist, es ist alles so schwierig. Und du bist beständig am Kämpfen, also es ist irgendwie nicht so ein großes Zeugnis, aber das heißt, alles ist eine Zumutung. Du musst über alles, um was Gott dich bittet. Das zweite Kennzeichen ist, alles dauert ewig. Gott bittet dich um was und erstens, er bekommt monatelang keine Antwort auf seine Frage. Du schiebst raus, irgendwann antworte ich dir, irgendwann werde ich das tun. Und dann vergehen die Wochen und die Monate und gar nichts passiert. Und dann ist man ein Jahr später am gleichen Punkt wieder und noch nicht einen Schritt weiter. Ja, das ist auch so ein Kennzeichen. Oder man rechnet beständig auf. Man hat wie so eine innere Liste. Okay, Herr, also du hast mich so und so viel gesegnet, so und so viel bin ich dann gehorsam. Also wenn ich das habe, dann werde ich dir dienen oder dann mache ich das. Aber es gibt dann eine innere Liste und weiß immer genau, wer gerade auf der Haben- und auf der Soll-Seite ist. Also ich habe gerade richtig viel gedient bei der Konferenz oder was auch immer. Also habe ich jetzt Anspruch auf folgende Dinge. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass das Weizenkorn noch fest in deiner Hand ist und noch nicht gesät wurde. Oder aber du machst Gott sehr viele Versprechungen. Und immer wenn es konkret wird, machst du einen Rückzieher. Also der Wille ist da, die Praxis nicht so. Und wir haben ja hier viele Möglichkeiten, nach vorne zu kommen. Das heißt, man kann Gott viel versprechen in den Aufrufen. Aber wie reagierst du, wenn Gott dich dann ganz konkret bittet? Weil das ist immer praktisch, um was Gott einen bittet. Es ist nicht irgendwie in der Theorie oder in einem Gefühl, sondern es geht immer um praktische Dinge, die Gott uns bittet. Und oder du versuchst, einen goldenen Mittelweg zu finden. Das ist auch eine tolle Strategie, die kenne ich auch. Also man baut sich so eine Nische, man ist schon voll im Reich Gottes und dient da, man hat da eine Dienstbereiche und da gibt man auch alles. Aber ich habe da so manche Nischen und manche Bereiche, die darf niemand ansprechen und auch niemand antasten. Weder mein Leiter und Gott auch nicht, sondern das ist meins. Also du kannst alles andere haben, aber das hier ist meins. Und da möchte ich auch gerne selber drüber entscheiden. Oder es gibt innere Grenzen, die Gott nicht überschreiten darf und Vorstellungen vom Leben, von deinem Leben, die du nicht bereit bist aufzugeben. Und die sieht man von außen meistens nicht so. Vielleicht Leute, die dich sehr gut kennen, vielleicht noch, aber die meisten nicht. Und ich kann dir versprechen, dass der Heilige Geist zielgenau auf den Punkt draufdrücken wird. Früher oder später. Warum? Weil er kennt den und er weiß, dass dieser Punkt dich aufhalten wird, in deine Berufung zu kommen, dass das der Knackpunkt in deinem Leben ist und vielleicht kennt es niemand sonst, aber er kennt ihn und er macht es nicht aus bösem Willen, sondern er macht es, weil das Sachen sind und oft sind wir uns dessen selber nicht bewusst, bis der Heilige Geist draufdrückt. Aber die er eben ausbauen möchte, damit unser Leben viel Frucht bringt. Oder du versuchst, alles aus deinem Leben rauszuholen. Ich habe es genannt, der Bucketlist-Christ. Also Bucketlist ist so, dass man noch erleben will, bevor man stirbt. Also bevor man den Löffel abgibt, im Englischen heißt das Bucket, der Bucket fällt um. Bis ich sterbe, möchte ich das und das und das alles erlebt haben. Eine lange Liste. Und du hast übelst Angst, irgendwas im Leben zu verpassen. Du musst alles gesehen, geschmeckt, erlebt haben. Und du bist immer am Rennen, aus deinem Leben alles rauszuholen. Und du hast Angst, irgendwas verpassen zu können. Nicht am richtigen Ort zu sein, wo man gerade sein soll. Nicht das zu erlebt haben, nicht in dem richtigen Urlaubsteam zu sein. Oder dein Wochenende nicht ganz genau perfekt ausgestaltet zu haben. All diese Dinge. Du bist immer dabei, deinem eigenen Leben hinterher zu rennen. Und ist es für Gott nicht ein Problem, dass du Wünsche und Träume hast? Das hat Gott in uns reingelegt, das ist total cool, dass wir Wünsche haben, Träume haben, vielleicht für unser Leben, was wir gerne haben. Aber manchmal denken wir, dass unser Leben sich um unsere Träume drehen würde. Also so, Jesus hat mich gerettet, damit ich fortan glücklich leben kann, alles habe, was ich brauche und ich nach einem langen, erfüllten Leben friedlich sterbe und in den Himmel komme. Also das ist das Ziel meines Lebens. Und das ist natürlich auch, warum Jesus mich gerettet hat, damit das passiert. Hat Jesus dich dafür gerettet? Damit du ein nices Leben hast, wo keine Probleme auftauchen, wo alles nice ist? Wenn das so wäre, könnten wir eigentlich direkt nach der Bekehrung sterben. Weil der Himmel wird immer besser sein als dein Leben. Warum sich jetzt so den Stress machen von 80, 90 Jahren, 100 Jahren? Oder nicht direkt in den Himmel gehen? Wenn das das Ziel wäre von unserem Leben, dass es einfach rundherum schön ist und wir ein schönes Leben haben, dann könnte ich sagen, super, du bist bekehrt, zack, in den Himmel reingebeamt, hat man den Stress nicht mehr. Ist aber nicht so. Also wir sind alle noch da. Also sind wir da für einen Zweck und für einen bestimmten Grund. Und was wäre, wenn Gottes Träume unsere Träume werden würden? Wenn nicht Gott unsere Träume nimmt und sprengt und bei weitem übertrifft, als das, was wir uns jemals hätten vorstellen können und dass er mehr aus unserem Leben machen kann, als auf unserer Bucketlist steht. Weil das ist, was Gott für dich hat. Er hat mehr für dich, als jemals auf deiner Bucketlist stehen könnte. Und ich will dir mal eine Sache erzählen, und zwar, ich habe mich heute erinnert an eine, wir sollten mit 19, das war kurz vorm Abi, sollten wir schreiben, wie unser Leben in 10 Jahren aussieht. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, was ich da drauf geschrieben habe. Also sollte sich so selber einen Brief schreiben, den man nach 10 Jahren so wieder öffnet. Ich weiß nicht, macht man das heute noch? Keine Ahnung. Es geht so um Lebensziele und was man so will. Okay, was habe ich da drauf geschrieben? Also ich war 19, kurz vorm Abi. Wie mein Leben mit 29 aussieht. Also ich habe mit 24 geheiratet und ich bin inzwischen mit dem zweiten Kind schwanger. Erster Plan. Okay, zweites, ich lebe irgendwo auf einer Missionsstation. Das Land war jetzt nicht genau definiert, irgendwo vielleicht in Westafrika, in Asien. Hauptsache nicht in Deutschland, Hauptsache nicht in Russland und Hauptsache nicht in den USA. Alles andere war offen. So. Keine weiteren Einschränkungen. Okay, ich leite eine Schule und bin Lehrerin, weil ich wollte immer Lehrerin werden. Das war mein Traum, schon in der Grundschule, ich will Lehrerin werden. Und natürlich bin ich saumäßig glücklich und mein Leben ist sehr bedeutungsvoll. Super, gell? Wisst ihr, wie mein Leben mit 29 aussah? Springen dann 10 Jahre später. Mit 29 war ich Single. Meine beste Freundin hat in dem Jahr geheiratet und ich dachte, jetzt bin ich ganz alleine auf der Welt. Was natürlich Quatsch war, aber es war emotional so. Also es war ganz, das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Dann war ich arbeitslos. Ich konnte bis zu diesem Jahr nicht ein einziges Mal in Urlaub fahren, weil ich das Geld nicht hatte. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal mehr Zahnpasta kaufen. Und ich saß da und habe geheult, mein Leben ist so kacke, ich kann doch nicht mal mir eine Zahnpasta kaufen. Hab gar nichts mehr. Und ich habe keine Ahnung, wie mein Leben weitergehen soll. Der Traum, die Träume waren weit entfernt von der Realität. Und das war eben so, ich war zu dem Zeitpunkt Teilgruppenleiter, ich habe auch einen Herrn gedient, ich habe auch geliebt und war in der Gemeinde, war treu im Gebet, Bibel lesen und so weiter. Aber ich kam an den Punkt, wo ich sage, okay, was ist mir eigentlich das Wichtigste im Leben? Wenn es mal ganz hart auf hart kommt, was ist mir das Wichtigste im Leben? Auf was kann ich nicht verzichten? Und es war nicht angenehm, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich dachte, okay, irgendwie meine Träume haben so nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, so, aber ich komme zu dem Punkt, Jesus, wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Dann sind die ganzen Träume cool, aber es ist nicht der Grund, ob mein Leben gut ist oder nicht gut ist, weil ich habe dich. Und ich habe so, egal, was aus meinem Leben wird und egal, ich werde niemals mein Leben zurücknehmen, sondern ich habe es dir gegeben und ich werde es da reinsehen und ich will das. Und es war eine Entscheidung, die hat niemand von außen gesehen, es war eine Entscheidung in meinem Herzen, weil ich gesagt habe, ich werde mein Leben nicht für mich behalten, sondern ich werde es sehen. Ich werde es Jesus nochmal komplett geben und ich werde es sehen und es darf sterben. mein Ich, meine Vorstellungen, meine Träume, die dürfen einfach sterben, weil ich Jesus vertraue, weil er mir wichtiger ist als alles andere auf der Erde. Und das war das, was, glaube ich, jeder von uns erleben wird. Und es war so, es war im Frühjahr, Sommer, irgendwann im Sommer 2016. Im November 2016 bin ich Vollzeitige geworden im Zentrum. Also es ging dann relativ schnell. Aber Gott wird jeden von uns an diesen Knackpunkt bringen, wo entweder unser Ich stirbt oder wir unser Leben zurück selber in die Hand nehmen und selber entscheiden und uns abwenden. Und vielleicht ist es nicht äußerlich. Vielleicht bist du trotzdem in deinem Dienstbereich, du gibst trotzdem, du bist da, bist in der Gemeinde, aber innerlich hast du dein Weizenkorn genommen, gemahlen und gegessen, einen Kuchen draus gebackt. Und sagst, okay, ich werde es aber nicht hergeben, ich werde es nicht sehen. Und was ist die Konsequenz? Dein Leben bleibt allein und es bringt keine Frucht. Und es fällt erstmal gar nicht so arg auf, weil man dient hier in einem großen Werk. Da gibt es ganz viele, die es sehen und da kommt ganz viel Frucht. Das ist aber nicht deine Frucht. Es ist die Frucht von anderen. Und du genießt es auch, dass andere ihr Leben sehen und du ihnen die Früchte genießen kannst. Aber dein eigenes Leben, dein Weizenkorn hast du selber gegessen. Und es wird immer wieder Punkte geben in unserem Leben, wo wir an diese Entscheidung kommen. Das ist auch nicht so mit einem Mal ist es, aber es gibt so eine Grundsatzentscheidung, wo das Ich stirbt und wo Gott uns hinführen will. Und ich habe gesagt, ich will sagen, wie Sterben für Anfänger geht. Also Sterben für Anfänger, was sind die Schritte? Der erste Schritt ist Loslassen. Steht, wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Und was lasse ich denn genau los? Ich lasse meine Vorstellung los, ich lasse meine Aufrechnung los, meine innere Liste, wenn, dann, wenn du mir das und das gibst, dann gebe ich dir das und das. Wir haben eine Rechnung, gucken, wer nachher besser dasteht, oder auch meine Bedingungen. Und ich kann Jahrzehnte an dem Punkt bleiben und nie loslassen. Das geht. Das geht wirklich, geht super. Und das ist aber eben, was der Herr uns bittet, dass er das loslässt. Und wie kann ich das? Indem ich vertraue. Weil ich gebe mein Leben nicht einer Sache, sondern ich gebe mein Leben einer Person. Und zwar einer Person, die absolut vertrauenswürdig ist. Ich gebe es einem guten Vater, der mich liebt und der mich kennt und der das Beste für mich will und der alles tun kann und der nie zu spät kommt, dem gebe ich mein Leben. Nicht einer Sache, nicht einer Ideologie, nicht irgendwas, sondern einer Person, einer absolut vertrauenswürdigen Person gebe ich das. Und das ist, was wir erleben müssen, dass Gott ein Vater ist. Und wir können das 100-mal hören, dass Gott ein guter Vater ist und dass er Pläne hat, dass sie gut sind. Das wird immer Kopfwissen bleiben, bis wir im Glauben einen Schritt darauf zu machen und sagen, okay, ich vertraue da 100% drauf, ich gehe da drauf. Das ist ein Schritt des Glaubens, damit es wahr wird. Und dabei kann dir niemand helfen. Dein Seelsorger kann dir nicht helfen, der kann nicht beim Sterben helfen. Er kann dich stupsen oder so. Aber alles andere kannst nur du machen. Das ist deine Entscheidung, das ist unsere Entscheidung. Und er kann dich auch nicht im Glauben rüberhieven. Das ist dein Glaube an Jesus. Das ist dein Vertrauen in den himmlischen Vater, was er für dich möchte. Zweiter Schritt ist Nachfolgen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und das Coole ist, dass es jemand gibt, der uns schon vorausgegangen ist und der es uns möglich macht, nachzufolgen. Und es ist Jesus. Und das Coole finde ich, dass auch Jesus an dem Punkt sein musste. Das wäre voll fies, wenn er von uns was erwarten würde, was er nicht selber erlebt hat. Er hat es aber erlebt. Das ist genau, was im Garten Gethsemane passiert ist. Das, was er da sagt, das ist kurz bevor er in Gethsemane ist. Das ist genau die Situation, wo er das sagt mit diesem Weizenkorn. Und da betet er genau das: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er ist selber durchgegangen. Er hat selber sein Leben gesät. Und zwar noch viel krasser, als wir es jemals tun könnten, weil er hat wirklich sein Leben hingegeben. Er ist gestorben für uns. Und Jesus fordert uns nur auf, dass wir ihm hinterhergehen sollen. Er erwartet nicht irgendwas von uns, was er nicht selber möglich macht. Und wir schaffen es auch nicht durch eigene irgendwie Kraft und Willensstärke, sondern wir können es nur durch seine Gnade. Wir können es nur durch die Gnade Gottes, können wir das überhaupt machen, dass wir ihm nachfolgen. Und das heißt, ich will an dem Ort sein, wo er ist. Und deswegen suche ich seine Gegenwart, jeden einzelnen Tag. Weil ich will da sein, wo du bist. Ich muss nicht gucken, wo kann ich heute sein? Wo ist heute das Beste, was man erleben kann? Sondern, wo bist du? Da gehe ich auch hin. Das ist mein Platz, da möchte ich gerne auch sein, wo du bist. Und das ist auch der Grund, warum ich hier in Tübingen bin und da glücklich bin. Weil ich weiß, dass Gott mich hierher berufen hat, dass hier mein Platz ist. Und weil er hier ist. Und dann brauche ich nichts anderes. Es gibt ganz viele tolle Werke, gibt ganz viele tolle Gemeinden, gibt alles ganz toll. Aber wenn du weißt, wo dein Platz ist und wo Jesus ist, wo er dich haben will, ist es der beste Platz, wo man sein kann. Und dann können dir auch vielleicht ein paar Sachen fehlen, aber es ist der beste Ort, wo man auf der ganzen Welt sein kann. Ist dort, wo er ist. Und deswegen muss ich mir auch nie Gedanken machen, okay, wo bin ich heute, wo bin ich morgen? Es ist ein sehr entspanntes Leben. Sehr friedlich, so innerlich. Und der letzte Punkt ist auch, die Ehre Gottes zu suchen. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und wir haben es vorhin auch gesehen, dieses Glory to the Lamb, all diese Dinge. Also es geht immer um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt, die er wert ist. Und das können wir in unserem Leben machen, wir können ihm Ehre geben. Und das Coole ist, mein Leben, dein Leben ist ein kleiner Mosaikstein in dem großen Masterplan Gottes. Das Universum dreht sich nicht um dich, sondern das Universum dreht sich um Jesus. Er ist der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte, niemand sonst. Nicht du, nicht dein Leben, sondern Jesus. Und du kannst aber ein Teil von dem großen Masterplan sein, das, was Jesus eben für uns hat. Und es geht sehr gegen unseren Zeitgeist, weil da sind eigentlich wir diejenigen, die wichtig sind. Aber es ist cool, dass mein Leben mehr ist, als dass ich irgendwie ein cooles Leben habe und nach 100 Jahren oder so ist es zu Ende, sondern dass ich in Ewigkeit das sehen werde, was ich jetzt sehe. Dass es Ewigkeitswert hat, dass es gar nicht hier bleibt, sondern dass es in die Ewigkeit reinragt. Das ist das Coolste. Du kannst keine besseren Anlagen haben als ins Reich Gottes. Ja, weil das ist, was für Ewigkeit bleibt. Alles andere wird vergehen, das Reich Gottes bleibt. Deswegen ist das die beste Investitionsmöglichkeit, die wir im ganzen Leben haben. Und wenn Jobs und Charlotte gesagt hätten, nach 10 Jahren so, die versprochenen 10 Jahre sind vorbei, das war's, tschüss Tübingen, wir ziehen mal weiter, dann gäbe es dieses Werk nicht. Und ich wäre nicht da und du wärst wahrscheinlich auch nicht da. Die Straßenkinder in Lateinamerika hätten kein Zuhause, die würden immer noch auf den Müllkippen leben und hätten kein transformiertes Leben, würden nicht studieren und Arzt werden. Die Drogenabhängigen in Weißrussland und Griechenland würden weiterhin die Friedhöfe füllen. Die Holocaust-Überlebenden und ihre Familien hätten immer noch gebrochene Herzen und wüssten nicht mehr, ob es Gott wirklich gibt. Und all das passiert, wenn man sein Leben sieht und es nicht wieder ausbuddelt, sondern es da drin lässt. Auch wenn es vielleicht ganz anders aussieht, als man sich es irgendwie vorher mal vorgestellt hat. Wenn es also darum geht, unser Leben zu säen, dann ist die Frage, will ich ein Leben verändern, nämlich meins, das noch cooler, noch besser, noch toller wird? Oder will ich das Leben von Tausenden von Menschen verändern? Will ich die Anerkennung und die Ehre von Menschen haben, dass die denken, boah, krasser, toller Hecht, was der alles macht, was die alles macht? Oder will ich die Anerkennung und Ehre von Gottes ganzen Universums? Und ich bin total dankbar für alle Missionare, für alle Pastoren, für alle Leiter, die ihr Leben gesät haben, damit ich da bin, wo ich heute bin. Weil ich wäre sonst nämlich nicht da. Ich bin dankbar für alle, die bereit waren, den Preis zu bezahlen und das gesät haben, ihr Leben gesät haben, hier an den Ort, hier in die Gemeinde gesät haben. Und Herr, wer sind eigentlich unsere Vorbilder? Sind es die Instagram-Influencer-Bucketlist-Familien? Oder Sind es diejenigen, die ihr Leben niedergelegt haben? Was sind unsere Vorbilder? Nach was messen wir unser Leben? Und ich bewundere alle Missionare, die in die Mission gegangen sind, mit der Möglichkeit, dass sie nie heiraten. Seitdem ist es mir wichtiger, für die Kids da zu sein, auch wenn ich nie eigene habe. Das ist ein Preis, den es gekostet hat. Da sagt niemand, oh ja, cool, ist kein Problem. Das war ein Sterben für viele. Belächeln wir das, dass Leute das gemacht haben? Denken wir so, gut, dass ich es nicht musste. Oder ich bin dankbar und stolz für alle, die im Zentrum sind, meine Kollegen, Pastoren, die ein Hammerunternehmen leiten könnten, mordsmäßig viel Geld scheffeln, das sind alles total fähige Leute, die könnten noch was anderes machen. Aber die gesagt haben, nee, ich bin Pastor, ich habe eine Herde, ich bin Hirte, ich kümmere mich um die Schafe und ich bin noch weit vielleicht nach 21 Uhr, 22 Uhr immer noch da. Ich gehe Leute hinterher, die Hilfe brauchen, ich lasse mich mitten in der Nacht wecken, weil Leute mein Gebet brauchen, weil sie mich brauchen als Pastor oder so weiter. Sagen wir, das sind eigentlich die Dummen. So, ich sage es ein bisschen krass, weil ich es auch schon gehört habe. Und ich dachte so, wer sind unsere Vorbilder? Wem rennen wir nach? Was? Wo sagen wir, boah, das ist ein krasses Leben? Und ich bitte bemitleide niemals einen Vollzeitigen oder einen Pastor oder einen Missionar. Weil du bist der Bemitleidenswertere. Ja? Ich bin total dankbar für das Leben, das ich habe. Ich bin total dankbar, ich wollte mit niemandem tauschen, weil das das coolste Leben ist, das zu sehen, weil es das Beste ist. Du könntest mir nichts anbieten, wo ich ja sagen würde. Und das ist, was es heißt, ein Leben zu sehen und selber das in den Tod zu geben und zu sehen, wie daraus maximal Frucht kommt und wie es daraus Leben kommt. Und das sind die Gewinner. Die säen, sind die Gewinner. Und die Zusage von Jesus ist, dass mein Vater wird ihn ehren. Und es gibt noch viele andere Zusagen, ja, dass Gott dich zur richtigen Zeit um all deine Belange kümmern wird. Du wirst nicht der Mops sein, sondern Gott ist noch viel besser als deine Bucketlist, die du jemals haben könntest. Und lass uns mal zusammen aufstehen. Wir wollen einfach zusammen beten. Und vielleicht kann auch die Band...